Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Deutschland lockert die Corona-Maßnahmen, aber immer mehr Bürgern geht das entweder zu langsam oder zu schnell. Die Folge: Gerichte registrieren immer mehr Beschwerden. Aus Berlin, Uwe Lüb.
Verfassungsgerichten und Verwaltungsgerichten liegen schon rund 1000 Eilanträge vor und es kommen täglich neue dazu, sagte der Geschäftsführer des Richterbundes Rehbeen den Funke Medien. Die Kläger stören sich danach etwa an der Maskenpflicht, an Versammlungsverboten, Reisebeschränkungen, Auflagen für Gottesdienste oder den Bedingungen für die Öffnung von Geschäften. Für den Geschäftsführer des Richterbundes zeigt das, die Menschen akzeptieren die Maßnahmen gegen Corona immer weniger und wünschen sich stattdessen immer mehr Lockerung. Der Justiz komme dabei eine wichtige Rolle zu. Denn je länger die Maßnahmen dauerten, desto genauer müsse geprüft werden, ob sie weiterhin verhältnismäßig seien.
Im Zuge der Lockerungen rücken nun die noch andauernden Grenzschließungen in Europa in den Fokus. Es sei an der Zeit, ein pragmatischeres Grenzregime einzuführen, sagt heute Morgen in dieser Sendung der CDU-Europapolitiker Daniel Caspari.
Deswegen habe ich die Grenzkontrolle am Anfang auch weniger unbedingt als Grenzkontrolle zwischen Deutschland und Frankreich gesehen, sondern als Teil der Maßnahme, in dem Fall halt zufällig zwischen Deutschland und Frankreich, ein Übertreten von Infektionsketten von der Region Elsass in die Region Baden zu verhindern. Nur jetzt geht es darum, die Franzosen, die zu uns zum Arbeiten kommen, die sind ja durch ihre Schulungen an den Arbeitsplätzen wirklich auch angehalten, wie man das Infektionsgeschehen möglichst klein halten kann. Nehmen wir auch die vielen tausenden Mitarbeiter, die zum Beispiel aus dem Elsass jetzt jeden Tag in das Mercedes-Werk nach Rastatt pendeln. Die gehen ja danach nicht mit ihrer Familie zum Shoppen nach Baden-Baden. Das wäre bestimmt falsch. Aber wenn die auf dem Rückweg ins Elsass kurz im örtlichen Einzelhandel ihre Besorgungen des täglichen Bedarfs erledigen, ich denke, das wäre durchaus angenehm.
Einen Autogipfel, den gab es schon in dieser Woche. Nun fordert Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, auch einen Gipfel, der sich mit den Problemen von Kindern in der Corona-Krise befasst. Sabine Müller.
Bartsch fordert, die bildungspolitischen Lockerungen müssten mit denen in der Wirtschaft Schritt halten. Das Recht auf Schule, Bildung und Betreuung dürfe nicht länger ausgesetzt werden. Nachdem die Schulen wochenlang komplett geschlossen waren, läuft der Unterricht nur langsam wieder an. Bei Kitas ist in den meisten Bundesländern noch unklar, wann wieder alle Kinder betreut werden können. Auch die Bürger schauen beunruhigt auf die Lage der Kinder. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sagen fast 2/3 der Befragten, dass sie sich große oder sehr große Sorgen machen, dass Kinder wegen der eingeschränkten Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden.
Der 8. Mai steht traditionell im Zeichen des Gedenkens an das Kriegsende 1945, das sich heute zum 75. Mal jährt. In Berlin startet das offizielle Gedenken am Morgen mit einem Gottesdienst. Ulrike Bieritz.
Die beiden Vorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, die Bischöfe Bedford-Strom und Betzing, werden predigen. Anschließend legen an der benachbarten neuen Wache Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel Kränze nieder. Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften haben dazu aufgerufen, am 8. Mai vor allem auch der Kriegsopfer zu gedenken. Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden Schuster ist der 8. Mai nicht nur ein Tag der Befreiung, sondern auch der Befreier. Bundesratspräsident Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ruft anlässlich des Kriegsendes zu internationaler Solidarität auf.
Wie geht Deutschland mit der Erinnerung an den 8. Mai 1945 um? Sollte es gar ein Feiertag werden? Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse, lange Jahre Präsident des Bundestages, sieht an diesem Tag weiterhin Unterschiede in Ost- und Westdeutschland.
Er war in der DDR, wenn ich mich richtig erinnere, bis 1967 ein gesetzlicher Feiertag. Dann war nur noch ein Gedenktag. Ich glaube, dass die Ostdeutschen eine intensivere Erinnerung haben, ein anderes Verhältnis zu diesem 8. Mai, weil wir doch ein etwas anderes Verhältnis auch zu den Russen, den Ukrainern, unseren östlichen Nachbarn haben. Nicht, weil wir das Sowjetsystem so gemocht haben, im Gegenteil, aber es gehörte zu unserem Leben, wenn ich mich daran erinnere, dass wir großen Respekt hatten vor den Opfern unserer Nachbarn, den riesigen Opfern. Aber das Dilemma war immer, im Osten bekam der Antifaschismus Züge des Autoritären, des von oben Verordneten. Und im Westen Deutschlands musste er mühselig über Jahrzehnte hin erarbeitet werden. Und ein Ergebnis war dann diese berühmte und gute und große Rede von Richard von Weizsäcker.
Auch im europäischen Ausland wird heute des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht, so auch in der Ukraine, einem Land, das damals Teil der Sowjetunion war und das heute wieder unter Krieg und Bedrohung durch den Nachbarn Russland leidet. Deshalb sei das Gedenken umso wichtiger, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Wir wollen nicht in einen Wettbewerb, was die Opferzahlen betrifft, eintreten. Das wäre geradezu zynisch. Aber trotzdem glauben wir, dass die Historiker ein Konzept vorschlagen könnten, wo jede Nation ihren Platz findet. Denn es geht nicht nur um die Geschichte. Es geht leider für uns Ukraine auch um die Gegenwart. Wir haben auch heute jetzt einen neuen Krieg mit über 14.000 Toten in der Ostukraine, der nie aufhört. Tag und Nacht wird beschossen. Und deswegen hoffen wir nach wie vor, dass eine elegante Lösung gefunden wird, indem die Ukraine und andere Nationen, die gelitten haben, also die Weißrussen, die Balten, damit sie auch ein Gefühl haben, dass diese Erinnerung tatsächlich wichtig ist, dass sie bewahrt wird.